Tassara. Mit der Eisenbahn durch die Weltgeschichte. Weichensteller Klaus-Jürgen Schmidt. Tassara, so heißt die Eisenbahnlinie, die die Volksrepublik China vor 4 Dekaden als ihr erstes monumentales Entwicklungsprojekt in Afrika baute. Sie verbindet die Kupferminen Sambias vom Westen her mit dem Hafen von Dar es Salaam an der Ostküste Tansanias. Für Passagiere ist es eine Reise von fast 3 Tagen und 2 Nächten. Im April 2006 reiste ich auf der Tassara-Linie hin und zurück. Danach entwickelte ich ein Multimedia-Projekt, bei dem ich ein Jahr darauf einen Tassara-Express von Ost nach West ins Innere Afrikas starten lasse. Dabei gerät er wie ein Runaway, wie ein außer Kontrolle geratener Zug über immer neue Weichen in unvorhersehbare Richtungen. Tatsächlich hat die Kontrolle über den Zug ein geheimnisvoller Spielleiter, der durch Handlanger im Zug die Regiehebel bedienen lässt. Und wie durch Geisterhand gesteuert, ist dieser Zug in der Lage, durch Zeit und Raum auch auf fernen Schienennetzen zu solchen Stationen zu rollen, wo Rohstoffe und Güter, aber auch Ideologien und Machtansprüche darauf warteten, durch die Eisenbahn abgeholt oder abgeladen zu werden. Bei Tunneldurchfahrten erscheinen in einem Salonwagen dieser Geisterbahn immer neue Persönlichkeiten der Weltgeschichte, die sich, gelegentlich kommentiert von den übrigen Mitreisenden der Tassara, auf eine Debatte ihres Handelns einlassen, das auf die eine oder andere Weise das Schicksal der Menschen in Afrika, aber nicht nur dort, beeinflusst hat oder noch beeinflussen wird. In jedem großen Eisenbahnnetz finden sich abgekoppelte Waggons mit vermissten Inhalten. Eine Aufgabe des Weichenstellers ist es, diese Waggons über sinnvoll gestellte Weichen zurückzuführen, um sie einem geordneten Ablauf zur Verfügung zu stellen. Fast der gesamte in dieser Sendereihe vorgestellte Text besteht aus authentischen Zitaten, die bei einer Reise durch die Welt des veröffentlichten Wortes in Büchern, in Journalen, im Internet vorgefunden wurden, abgekoppelt vom Verlauf der Weltgeschichte. Der Weichensteller hat diese Zitate über sinnvoll gestellte Weichen zurückgeholt und sie für einen neuen Ablauf geordnet. Auf der rollenden Bühne des Tassara-Expresses entsteht die Rekonstruktion eines weltgeschichtlichen Fahrplans, der Einsicht in langfristige Strategien globaler Weichensteller bei ihrem Weltspiel erlaubt. Es riecht nach Ruß und nach Altöl. Das ist für meine Nase. Für meine Augen hat beides tranigen Film entwickelt auf verbliebenem Glas im rostigen Dachsieb, hoch über der zugigen Halle, in jeder Scherbe schillernde Erinnerung an großartige Ingenieurskunst durch mehr als 200 Jahre. Das Licht der Sonne bleibt fahl in dieser monumentalen Halle, egal ob morgens, mittags oder abends. Nur für Momente fixiert, als gleißende, von oben weisende Finger in wandernden Wolken aus Staub. Erst Dampf, dann Diesel, nein, nicht Strom. Die letzten Lokomotiven, die hier rasteten, dann rosteten, sie waren
des Bahningenieurs höchste Vollendung jener Entwicklung, an deren Anfang sich das Rad bewegte, das Rad. Mit dem Strom kam die Entmachtung des Rades. Oh, er hat das Rad lange genutzt, der Strom. Er brauchte es für seine Existenz. Dann hat er selber das Rad angetrieben. Mag sein sogar besser als Dampf und Diesel. Aber am Ende macht er das Rad verzichtbar für den Betrieb intelligenter Maschinen, ersetzt es schon jetzt durch endlose Reihen von Buchstaben und Ziffern auf flickernden Bildschirmen von Computern, in denen sich bald nichts mehr dreht. Zum Betrieb von Produktion und Kommunikation wird die Matrix stromgetriebener Maschinen das Rad stumpf dienen lassen, als Sklave digitaler Chiffren, als rollendes Elend unter Lastenrobotern. Vorbei die Zeiten, da eiserne Schienen rollenden Rädern die Bahn freimachten zur Eroberung fremder Welten. Oh, ich habe das Geheimnis des Stroms studiert. Hier ist der Schalter, der ihn mir dienlich macht, für meinen Zweck in dieser Halle. Tassara, Tassara, Tassara. Bin ich der da? Wer da? Der da? Oder die da? Tassara, Tassara, Tassara. Plötzlich kein eintöniges Dröhnen mehr. Stattdessen Tassara, Tassara, Tassara. Wie beim Rollen über eine Brücke. Auf Brücken scheppert es immer. Da haben wir ja nicht geschweißt. Brücken gehörten nie zum Programm. Doch keine Brücke ist so lang. Ergo, wir sind über den Punkt hinweg, bis zu dem das Geld gereicht hat. Keine rüttelfreien Schweißnähte mehr. Die Schienen weiter Stück für Stück scheppernd auf Betonschwellen wie vor 30 Jahren. Jede einzelne versehen mit einem chinesischen Schriftzug. Verlegt von 25.000 chinesischen und 50.000 afrikanischen Arbeitern. Durch Täler und Tunnel, über Flüsse und Schluchten Ostafrikas. 310.000 Tonnen stählerne Schienen, 320 Brücken, 23 Tunnel, 147 Eisenbahnstationen. The Great Uhuru Railway, die große Freiheitsbahn. Tassara, Tassara, Tassara. 1.860 Kilometer, zwei Nächte und fast drei Tage, wenn der Fahrplan eingehalten wird. Tassara, Tassara, Tassara. Das heißt, wir sind der Grenze um mindestens 600 Kilometer näher. Auch der Antwort? Oder entferne ich mich von ihr? Bin ich der da? Wer da? Der da? Oder die da? Das muss geklärt werden. Das ist doch immer geklärt, wenn einer zu erzählen beginnt. Oder eine? Sonst muss man gar nicht erst anfangen. Wer erzählt das? Das will der doch wissen. Oder die da? Tassara, Tassara, Tassara. Aber wenn es nicht einmal der oder die weiß, der oder die was erzählen will. Und ich weiß doch nicht, wer von allen hier ich bin. Hat von denen schon jemand begonnen, das hier zu erzählen? Oder bin ich es? Bin ich die, die ich bisher nur gehört habe, aber
noch nicht gesehen, die im anderen Abteil.
Stimmt nicht. Ihre Hände habe ich gesehen und ihre Arme, als sie einen Sack voll mit Mangos hereinhob, vom Kopf der Frau unten am Ende des Bahnsteigs, als der Zug schon langsam losrollte und ihre herabreichende, manikürte Hand in die hochgestreckte, rissige Hand ein Röllchen Geldscheine schob. Aber vor allem ihre Stimme habe ich gehört und die Stimmen der anderen Frauen im Nachbarabteil. In einem Abteil nur für Frauen? Wer hat das eigentlich eingeführt? Geschlechtertrennung im Zug? Die Chinesen vielleicht? Wie diesen Heißwasserhahn am Ende von jedem Waggon der ersten Klasse? Wofür eigentlich? Für ihre Thermoskannen wahrscheinlich. Für frischen Tee. Selbstbedienung. Ganz anders als unsere Männer damals wie heute. Haben sich schon immer lieber bedienen lassen von Frauen. Am liebsten, wenn diese vor ihnen auf Knien rutschen. Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Ha, Mao, alter Schlawiner, so weit geht die Freundschaft nicht. Wenn ich aber der wäre, der da neben der Schiebetür zum Gang, der aussieht wie einer nicht von hier. Eher gelb ist der, kein Afrikaner. Hat er damals mitgeschuftet? Zu jung dafür, höchstens 40, schätze ich. Eher Resultat von Völkerverständigung links und rechts des großen Schreckenbaus, der da an der Schiebetür. Vielleicht ist er doch von hier. Was heißt denn hier? Das hier rollt doch. Von hier nach dort, von dort nach hier. Für einen, der erzählen wollte, es war einmal ein Zug. Mag er sogar nur von dort nach dort rollen, irgendein Zug voller Geschichten nach nirgendwo. Und wenn ich alles loslasse und hochspringe, rollt es dann unter mir weg, das hier ohne mich, für einen Moment wenigstens? Er sieht immer her, wenn er glaubt, ich merke es nicht, der da am Fenster, weißer Dünkel. Das Auto, das ihn brachte, war von irgendwoher bis auf den Bahnsteig gerollt, direkt zum Einstieg, hat nicht im überfüllten Bahnhofsaal warten müssen, hat gewusst, wann es wirklich losgeht, um 6 Stunden verspätet. Und der andere, der sich oben eingerichtet hat, die Decke überm Kinn, Pantoffeln an den Füßen, die Lackschuhe neben der Plastiktüte, die hat geklirrt, als er sie oben neben seinem Koffer deponierte, Bierflaschen. Der kennt sich aus, fährt nicht zum ersten Mal mit, der weiß, dass sie das Bier im Speisewagen mit Eisblöcken kühlen, die schon bei der Abfahrt in einem Metallkasten schmelzen. Nach 100 Kilometern ist das Bier warm, wenn es überhaupt noch welches gibt. Der hat sich versorgt. Aber kalt kann er's alleine nicht alle kriegen. Ich trinke kein Bier, nie. Woher soll er das aber wissen? Angeboten hat er keins. Was suchen die beiden Touristen hier? Platzreservierungen werden doch kontrolliert. Ach, der Pferdeschwanz gehört ja einem Mann. Platz für ein Pärchen? Das können die vergessen. Hier kommen nur Frauen rein. Schade eigentlich. Nachmittag sollte es sein. Nacht ist es geworden. 6 Stunden Verspätung. Dar es Salaam hat uns wegschleichen lassen aus seinem Verkehrssumpf, aus seiner brütenden Hitze, aus dem stickigen Kuppelbau seiner chinesischen Festhalle. Ohne Strom, nur ein paar Notfunzeln unter der hohen Decke, an den Wänden die prächtigen Kristallkandelaber aus China, lichtlos. Erzählt nun der da? Wer da? Der da? oder die da? Arasat, Arasat, Arasat. Wenn wir in umgekehrte Richtung führen, von West nach Ost? Arasat, Arasat, Arasat. Also in die Morgenröte? Arasat, Arasat, Arasat. In die Richtung, in der die Chinesen die Schienen legten. Arasat, Arasat, Arasat. Aus Solidarität mit Afrika? Arasat, Arasat, Arasat. Fänden wir nachts am Bahnhof von Kapiri Boschi ausreichend starke Lampen, die Schatten vertreiben und Männern mit Helmen helfen sollen, über den Schatz aus Afrikas Boden zu wachen. Schwere, gefaltete Bleche aus Kupfer, herangeschafft aus Sambias Gruben und Schmelzen, gestapelt und bewacht für den Export von Dar es Salaam über das große Meer nach Fernost. Dafür hatten die Chinesen ihr erstes großes Entwicklungsprojekt in Afrika geplant und gebaut. Für jährlich 2,5 Millionen Tonnen Ladung in beide Richtungen. Bloß, dass kurz nach Fertigstellung der Strecke weltweit die Kupferpreise verfielen und der Hafen von Dar es Salaam sowieso nie ausgebaut wurde, mehr als 865.000 Tonnen pro Jahr kamen nie auf die Schiene. Und über das große Meer aus Fernost kommt auf diese Schiene Hoffnung auf ein neues Morgenrot im Osten? Das liegt hinter uns. Wir rollen ja nach Westen. Tassara, Tassara, Tassara. Schon daran gewöhnt. Aber die da, die haben's gar nicht bemerkt. Ist ihnen egal, ob's scheppert oder dröhnt. Die vielen Millionen Schillinge haben sowieso nicht gereicht, alles zu verschweißen. Nein, nicht tansanische, österreichische Schillinge. 10 Jahre später, als die Verträge zur Rehabilitierung der Schienen endlich ausgehandelt und andere europäische Partner längst ausgestiegen waren, da gab es auch in Österreich keine Schillinge mehr, stattdessen Euro, und die reicht mal gerade für ein Drittel der Strecke. Interessiert hier keinen, mich auch nicht mehr. Eine Mütze Schlaf schnell noch, kann die kalte Zugluft nicht ab, später, wenn es hochgeht in die Berge. Pech, dass wieder ein Musungu dabei ist. Frischluftfanatiker schiebt das Fenster immer wieder hoch, bis Tunnelröhren verbrannten Dieselhauch ins Abteil spucken. Mangos im groben Jutesack, Fingernagellack abgesplittert. Und was haben sie an der nächsten Station? Ich glaube, getrockneten Fisch. Fisch aus dem Bergsee. Der wird stinken, wenn's wärmer wird später, wenn's runtergeht aus den Bergen. Vielleicht kann ich ihn im Gepäckwagen lassen. Zwiebeln hab ich schon, Kartoffeln auch, Tomaten brauche ich noch. Immer ein schöner Zuverdienst. Wenn ich es schnell loswerde, unterwegs und am Ende der Reise. Kein Signal im Cellphone. In Pika, beim Betriebswerk der Bahn, wird's vielleicht funktionieren. Da hat es meistens funktioniert. Aber das ist erst die 4. Station nach der Grenze. Da arbeiten ein paar tausend Leute für Sambias Tassara-Verwaltung. Die warten schon auf das frische Gemüse aus Tansania. Aber das Auto muss kommen, sonst sitze ich mit dem ganzen Zeug da. Hab ich das eigentlich noch nötig? Krämerseele! Noch 5 Stationen bis zur Grenzstation Tunduma. Was wollte der Pferdeschwanz? Geld tauschen fürs Visum? Muss meine Dollars zusammenhalten. Hier Tansania Schilling, dort Quatscha und was noch später? Plastiktüten mit Mickey Maus Geld.
Der amerikanische Dollar ist Eintrittskarte geblieben. Das Visum gibt's nur für Greenbacks heute Nacht. Mit Euro wirst du da noch immer nix. Und mit Pferdeschwanz und Französisch schon gar nicht. Ah, non. Hätt mich nicht auf sie verlassen sollen. Hätt mich gar nicht erst mit ihr einlassen sollen. Aber der wollte das so, dieser Afrikaner da im portugiesischen Café in Harare. Oder ob ich mich etwa mit dem Lord of War anlegen wolle. Der zahle schließlich seine und meine Spesen. Seigneur de Guerre, wollte ich wissen, mit einem Hollywood-Gespenst anlegen. Und ich dachte an Nicolas Cage im Kinofilm vor 2 Jahren. Nein, mit dem echten Merchant of Death, sagte er und bestellte noch 2 Espresso. Er will einen Mann im Zug, eine Frau als Kurier und zum richtigen Zeitpunkt will er selber mitspielen. Mitspielen? Diese Damenuhr macht sich unauffälliger an ihrem Arm, nicht? Aber hier brauchen wir Agent, Cash, verdammt nochmal, bringt die Uhr, aber keine Dollars. Der hat ihn abblitzen lassen. Und mich hat er erst gar nicht gefragt. Weiße Dünkel mit und ohne Pferdeschwanz. Aber bevor er die Hand von der Schiebetür nahm, hab ich's gesehen. Das war ein Lange und Söhne-Datograph. Handaufzug in Platin mit Faltschließe. Ganz ohne Zweifel. Schwarzes Zifferblatt, schwarzes Gesicht, sagen Sammler dazu. Übergroße Datumsanzeigen. $30,000 mindestens oder mehr. Zuletzt wo gesehen? Auf der Rennbahn. An schwarzem Krokodillederarmband unter weitem Seidenärmel. Wer sich für 30.000 oder mehr eine Armbanduhr leistet und einen Stall voller Rennpferde, der braucht keinen Schneider aus Hongkong. Außer Spesen nichts gewesen. Naja, lag auf dem Weg, Dubai. Werd ich Mr. Moon erklären müssen. Aber der da, mit dem Pferdeschwanz und den ausgefransten Jeans? Tassara, Tassara, Tassara. Wer schneller als wir mit dem Zug in Kapiri Porschi sein will, hat in Dar es Salaam einen Bus bestiegen. Gelegentlich kreuzen die Tassara-Schienen den Tansam Highway, geteert, 2400 Kilometer lang. In Sambia heißt die Straße Great North Road. Ich weiß, sie ist Zentralachse des Drogenschmuggels zwischen Ost- und Südafrika und eine Avenue der Straßenprostitution. Sambia gehört zu den Ländern mit der höchsten HIV-Infektionsrate. Sie weiß das hoffentlich auch. An der ersten Station nach der Grenze soll sie in einen Bus wechseln. Und ich soll im Zug aufpassen, ob es zu einem Gipfeltreffen kommt. Und dann rufen, ohne Sponsor, kein Gipfeltreffen. Als Code für den Merchant of Death? Ist der da Victor? Oder bloß sein Handlanger? Ich sollte mehr erfahren über ihn. Mr. Moon würde das interessieren. Oh nein! Wir sind nicht die einzigen an Bord, die Geschichten erzählen können. Ich, der weiß, wie Anzugstoffe und Armbanduhren zusammenpassen. Ich, der heimliche Kurier. Ich, der mehr weiß über Eisenbahnbau als jeder andere hier. Ich, der ewige Animateur. Ich, die es nicht nötig hätte, sich die Maniküre verderben zu lassen. Ich, der Sponsor des ganzen Unternehmens. Oh nein, wir sind nicht die einzigen an Bord, die Geschichten erzählen können. Geschichten, huschend wie Nachtschatten über verstummten Hütten, flatternd wie Lichtbänder über dunklen Feldern, an Berghängen hochkriechend, entlang Schluchten taumelnd, vorbei schleichend an rostenden Wracks von Waggons, die aus der Kurve flogen, und an bleichen Schädeln von Elefanten, Überbleibsel nächtlicher Begegnung auf der noch warmen Schotterstrecke. Vorüberzuckelnd an Signalmasten aus Zement, die von Anfang bis Ende den Strang aus Eisen begleiten. Keiner ist umgefallen in 30 Jahren, doch die Drähte dazwischen sind gekappt. Den Dieben haben sie hoffentlich zu vollen Bäuchen verholfen. Elektrischen Signalen stehen sie nicht mehr zur Verfügung. Die Gedanken sind frei. Geisterstunde. Bis auf Weiteres sind wir abgenabelt vom globalen Dorf. Geschichten rüttelnd und wankend wie Brücken. Tassara, Tassara, Tassara. Geschichten fauchend und stinkend wie Tunnel. Doch wenn sie nicht aufgeschrieben werden, diese Geschichten, wird niemand von ihnen erfahren und niemand wird aus ihnen lernen. Ich kann das. Ich kann sie aufschreiben, Wort für Wort. Ich brachte dieses Wissen nach Afrika. Bis dahin konnte alles, was gesagt wurde, nur weitererzählt werden, in immer neuen Varianten. Zuerst von denen, die dabei gewesen waren, dann von denen, die davon gehört hatten, immer aufs Neue ausgeschmückt, verkürzt, erweitert, je nach Interessenlage oder Erinnerungsvermögen. Als ich Europa verließ, 1882, funktionierte die Methode, eine wörtliche Rede unmissverständlich für alle Zeiten festzuhalten, ohne Strom und ohne Maschine. Ich brachte sie in meinem 16 Jahre alten Kopf nach Afrika. Zuerst über See mit der Drummond Castle von England, dann über Land mit der Eisenbahn nach Natal. Die Bahnlinie zwischen dem Hafen von Durban und Natals Hauptstadt Pietermaritzburg war damals die längste auf dem Kontinent, 54 Meilen. Mit 8 Jahren hatte ich meine Eltern verloren. Das brachte meinen Großvater auf den Plan, der mich in eine Welt einführte, die nach Druckerschwärze roch und die Fleet Street hieß. Großvater schaffte es irgendwie, dass mich die Gilde der Londoner Zeitungsdrucker nach Brügge in Belgien schickte, wo ich in einem Konvent nicht nur Flämisch und Französisch lernte, sondern mein Interesse geweckt wurde, alles, was ich sah und hörte, grafisch im Kupferstich festzuhalten. Nicht als Künstler, nein, als Reporter. Als ich 4 Jahre später nach London zurückkehrte, war dort gerade die neueste Erfindung zum Festhalten des gesprochenen Wortes das große Wunder innerhalb der Geschäftswelt. Die Schreibmaschine war noch nicht eingeführt. In den Druckereien gab es noch keine Setzmaschinen, ganz zu schweigen vom Phonographen oder anderen mechanischen oder elektrischen Aufzeichnungsgeräten. Aus dem Gedächtnis oder aus ein paar aufgeschriebenen Stichworten mussten Reporter zusammenfassen, was in den handgesetzten Druck ging. Ich lernte Pittmans Shorthand und machte die Erfahrung, dass diese neue Fertigkeit so begehrt war, dass mich, den blutjungen Protestanten, ein katholisches Wochenblatt als Reporter einstellte, The Tablet. Und bald war ich ausersehen für die ehrenvolle Aufgabe, die Reden der Parlamentsabgeordneten aufzuzeichnen, was mich schließlich ans andere Ende der Welt bringen sollte. Von dort war der ehrenwerte Mr. Harry Escombe zu Gast in London. Eines Tages
Statt der hinter mir heißt ich gerade aus den Strichkürzeln einen Redetext rekonstruierte.
Was um Himmels Willen sollen diese Kritzel, mein Junge?
Fragte er. Pittmans Kurzschriftsymbole, mein Herr, antwortete ich. Ich übertrage eine Rede, die an diesem Nachmittag im Parlament gehalten wurde.
Du musst fix sein im Zusammenfassen.
Oh nein, mein Herr, ich fasse nicht zusammen. Das macht später der Redakteur. Ich notiere nur das, was der Redner sagt. Und später schreibe ich alles säuberlich auf.
Aber doch nicht Wort für Wort.
Doch, mein Herr, Wort für Wort.
Bemerkenswert, murmelte der Fremde. Höchst bemerkenswert.
Ein paar Tage später war er wieder da, fragte mich aus über meine Familie, über das, was ich gelernt hatte, und dann sagte er, wie fändest du es, mein Junge, wenn du für uns in Natal arbeiten würdest? Oh, mein Herr, stotterte ich, das würde ich sehr gerne.
Gut, es ist ein tolles Land für einen Burschen wie dich. Ich bin sehr beeindruckt von deiner Shorthand-Kunst. Es ist ganz wichtig, eine wörtliche Aufzeichnung von Regierungsverhandlungen zu haben. Ich möchte, dass du nach Südafrika kommst, um als Reporter im Legislative Council von Natal zu arbeiten. Ich gehöre diesem Rat an. Du musst dich nicht gleich entscheiden. Geh nach Hause, denk darüber nach. Im Jahr 1882 war Durban noch im Wachsen begriffen. Verstreute Ansiedlungen zogen sich von den grünen Berghängen hinunter zum sandigen Küstensaum. Die Hafenanlagen wurden erst angelegt. Die Drummond Castle ankerte in der Bucht und wir Passagiere wurden in einer Art Wäschekorb hinuntergelassen auf das Deck einer Dampfbarkasse namens Melrose. Ich hatte kein Geld für eine Übernachtung. Es reichte gerade noch für den Zug ans Ende der Welt, wie ich sie bis dahin kannte. Vom schmalen Küstenstreifen wand sich der Schienenstrang bald in die Berge, gelegentlich entlang von Nestern bienenkorbähnlicher Grashütten, den Behausungen der Zulu, die nach verlustreichen Kämpfen ihr Heimatrecht an die vom Kap kommenden weißen Vortrecker verloren hatten. Am Fluss um Sindusi, an einem Platz, den die Zulus Umbungunlovu, Besieger des Elefanten, nannten, hatten die Trekker vor 45 Jahren jenes Peter Maritzburg gegründet, in das ich nun einzog, um auf Einladung eines ihrer Mitglieder die Reden in der ratgebenden Versammlung Wort für Wort zu notieren. Zu jener Zeit endeten mit der Eisenbahn in Peter Maritzburg die Errungenschaften der modernen Zivilisation. Reisende, die weiter wollten in den Norden des Kontinents, konnten dies nur per Kutsche, mit dem Ochsenkarren, zu Pferde oder zu Fuß. Die Fahrt mit der Eisenbahn von Durban an den Ort meines künftigen Wirkens am Rande der Wildnis Afrikas war es, die mich jener Grenze bewusst werden ließ, die Ehrgeiz überwinden kann, wenn er sich des Erfindergeistes bedient. Erst als es zu spät war, machte ich die Erfahrung, dass grenzenloser Erfindergeist grenzenlosen Ehrgeiz nach sich zieht und dass alles Wachstum Grenzen hat. Ich schaue mich um, hier in dieser Halle voller Staub und voller Rost, und ich erinnere mich, Eisenbahn und Kurzschrift waren die Schlüssel für meine persönliche Entwicklung und für alle Entwicklung, die ich half, der Wildnis abzuringen. Das Ergebnis von Denken und Handeln war dabei bestimmt von dem, was Kopf und Hand tatsächlich leisten können, von dem also, was jemand verstehen und mit ein bisschen Übung selber nachvollziehen konnte. Wer wollte, konnte sich schlau machen aus zuverlässiger Aufzeichnung des gesprochenen Wortes und den kurzen Beinen von Lügnern selber auf die Schliche kommen.
Oder er konnte das Prinzip des Dampfkessels in der Eisenbahnlokomotive für den Antrieb eigener Räderwerke erkunden, für Traktoren im Zuckerrohrfeld, für Pumpen im Bergbau, für Mühlen oder für Schmieden. Alles Maschinen, deren Funktion begreifbar blieb. Im Wortsinne, mit der Hand und einem geeigneten Werkzeug war jedes Teil ersetzbar oder zu verbessern. Immer weniger Menschen kennen sich aus in der Matrix stromgetriebener Maschinen. Immer mehr Menschen sind gezwungen, sie zu nutzen, ohne sie zu begreifen. Mit dem Strom kam nicht bloß die Entmachtung des Rades, sondern auch die Einschränkung der persönlichen Freiheit zu überprüfen und nachzuvollziehen. Die Spuren digitaler Chiffren auf flickernden Bildschirmen führen in eine Scheinwelt, manipuliert durch spezialisierte Handlanger, altersloser Nutznießer von Konflikten in der wirklichen Welt. Jetzt, da der Strom das Rad degradiert hat zum stumpfen Lastenroboter, haben Eisenbahnen bald ausgedient als Symbole imperialen Strebens. Industriemagnaten und Devisenspekulanten nehmen Besitz von den digitalen Chiffren, die in der Erscheinung des Internet bloß vorgaukeln. Sie dienten der Freiheit individueller Kommunikation. Oh, ich folge ihren Spuren. Sie werden mir nahe kommen als meine nächtlichen Gäste auf dieser rollenden Bühne. Ich werde ihnen zuhören und ich werde alles notieren mit diesem Bleistift hier, während meine spezialisierten Handlanger im globalen Archiv des strombetriebenen Netzes mit erstaunlichen Erfolgen nach Zitaten ihrer aufgeschriebenen Geschichte suchen. Doch ich traue diesen käuflichen Surfern nicht. Ich traue nicht ihren Funden, die mir vielleicht ein X für ein U vormachen. Wenn ich den Computer abschalte, spiegelt der dunkle Monitor mein eigenes Gesicht, alterslos. Dann beuge ich mich wieder über meinen Schreibblock und notiere: Oh nein, mein Herr, ich fasse nicht zusammen. Das macht später der Redakteur. Ich notiere nur das, was der Redner sagt, und später schreibe ich alles säuberlich auf. Mit dem Zug von Durban war 12 Jahre vor mir, im September 1870, ein anderer Junge in Pietermaritzburg angekommen, der Sohn eines Pfarrers im englischen Bischof Stortford. Zu der Zeit war er 17, nur ein Jahr älter als ich bei meiner Ankunft. Er war aus gesundheitlichen Gründen zu seinem Bruder nach Südafrika geschickt worden. Schon als Kind hatte er unter Tuberkulose gelitten. Doch Südafrika schien seiner Gesundheit nicht weiter zu helfen. 2 Jahre nach seiner Ankunft erlitt er einen leichten Herzinfarkt. Wäre der Junge damals, im Jahr 1872, dieser Herzschwäche zum Opfer gefallen, nicht bloß Afrikas Geschichte wäre anders verlaufen, und der große imperiale Traum von einer durchgehenden Eisenbahnverbindung vom Kap bis nach Kairo wäre nicht einmal im Ansatz geträumt worden. Doch der Junge war kein Träumer. Der Junge war Cecil John Rhodes. Test, Test, Test. Die Afrikaner aus Faulheit und Müßiggang herauszuholen und ihnen freundliche Anreize zu geben, um hervorzukommen und die Würde der Arbeit zu erkennen. Ein Rhodes-Zitat vom flackernden Bildschirm. Die Internetverbindung steht, das Arrangement ist getroffen. Regie und Helfer sind bereit. Mein Bleistift ist gespitzt.
Der Zug ist abgefahren. Es gilt das gesprochene Wort.
Den Griff loslassen von der Gestalt, die vor der Welt einen Namen trägt, die das Bewusstsein durch gesellschaftlichen Ehrgeiz und zügelnden Formwillen aufgebaut hat. Loslassen, um zu fallen. Falle. In blinder Hingabe vertrauend. Zu etwas anderem. Einem anderen. Gesteuert werden von dem, was lebt, wenn wir nicht länger leben als Interessenten oder Besserwisser. Lauschen und sehen können bis zu dem in uns, das im Dunkel ist, und schweigen.
Aus welchem Tunnel bist du zugestiegen, Doc? Du christlicher Mystiker, du fernöstlicher Philosoph, du naturreligiöser Pantheist? Hast du überhaupt eine Platzkarte? Und hast du die $50 für das Visum an der Grenze? Die willst du dir verdienen, indem du uns aus deinem Testament vorliest? Ist ja mal eine originelle Idee. Nimm Platz. Hey, will jemand Gedichte hören von einem Verzagten, von einem Lebensmüden, von einem, der sich zerreiben ließ im afrikanischen Treibsand?
Warten, wo man mich hinstellte, nackt an die Zielscheibe, genagelt von den ersten Pfeilen. Aufs Neue den Bogen gespannt, Pfeilgeschwirre vorbei? Spielten sie? Bebte die Hand? Oder war es der Wind? Was fürchte ich? Wenn sie treffen und töten, was ist da zu beweinen? Andere gingen voran, andere folgen.
Nein, Doc, du warst nie wirklich ein Verzagter, nie ein Lebensmüder. Du hast dir deine Platzkarte längst verdient. Aber bitte, schlag uns die Zeit tot. Lies vor aus deinen Kongo-Tagen, erzähl vom
Böse, kriechend, schleichend, nagend und aushöhlend, das dich wie Treibsand zu ereilen versucht. Es hat den süßen Geruch von Verfall, Niedergang und geheuchelter Liebe. Es verlangt nach Mitgefühl und Sympathie und ruft nach Hilfe, wenn es ihm nicht gelingt, andere in seinen Sumpf hinabzuziehen.
Vor fast 50 Jahren hat er das aufgeschrieben, der alte Schwede. So sieht sein Anzug auch aus. Feinstes dunkelblaues Garn, zeitloser Stil. Den hätte ich gerne in meinem Portfolio gehabt, erstklassige Referenz für meine afrikanischen Diplomatenkunden. Obwohl, die sind längst nicht mehr angewiesen auf den Dienst reisender Schneider aus China. In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, da war das anders. Wir schneiderten für die neue schwarze Klasse den einen oder anderen Dreiteiler aus Diplomatenstoff. Und Guerillatrainer, Doktoren, Eisenbahningenieure. Alle kamen als reisende Schneider. Und wir schneiderten für alle und alles aus rotem Tuch. Das war die Zeit, in der Afrika den Wind aus China noch als belebenden Atem fühlte, wie von Puff, the Magic Dragon. Der freundliche Drachen hat sich gewandelt zum Tiger. Nicht internationale Solidarität, schon gar nicht die von wankenden afrikanischen Regimen erhoffte Süd-Süd-Kooperation locken meinen Mr. Moon. Er hat den Tiger losgelassen, um zu fressen, was sich bisher nur Raubtiere aus den USA und aus Europa als Beute schlugen. Ach, der Text des weißen Oberhäuptlings war noch nicht zu Ende. Für diese Art des Bösen gibt es keine Hilfe und keine Heilmittel.
Wir stellen uns sein Gesicht vor, Doug, während endloser Debatten im fahlen Neonlicht des Glaspalastes am East River als Vorsteher der schwarz-weiß-gelben Völkerversammlung, bei Gesprächen mit politischen Feuerköpfen, mit Nasser, Ben-Gurion, Lumumba, ruhig, zuhörend, abwartend, abwägend, politisch argumentierend, aber im Inneren die stille nordschwedischer Hochgebirgsnächte mit dir tragend.
Die uralte Ruhe der Erde, viel realer als die Unrast der Menschen.
Wer Lumumba für Kakao mit einem Brandy hält, wird dein Testament sowieso nicht hören wollen, Doug. Dem ist das alles viel zu verschwimmelt. Dieser Zug, mein Lieber, fährt dahin, wo sie die Zielscheibe für dich bereitgestellt hatten, am 18. September 1961. Geografischer Breitengrad 12 Grad 58 Minuten Süd. Geografischer Längengrad 28 Grad 31 Minuten Ost. Im Wald 10 Kilometer vor Ndola. Das ist ein bisschen nördlich von Kapiri-Porschi, da wo unsere Reise enden wird. Am Kupfergürtel Sambias. Was für ein Traum hätte da 3 Jahre später beginnen können, Doug. Sambia war 1964 beim Erreichen seiner Unabhängigkeit einer der wohlhabendsten Staaten Afrikas, dank seiner Kupferminen. Aber dein Kongo ließ grüßen. Katanga, du weißt schon. Bodenschätze sind für Afrika keine Menschenschätze. Krieg bei den Nachbarn in Angola, in Mosambik, verhinderten den Kupfertransport an die Küste im Westen oder an die Küste im Osten. Und in die Häfen des Südens? Dein eigener Verein stand da im Wege. Das UN-Embargo gegen die Apartheidsregime in Südafrika und Rhodesien. Und das ist eine andere Koordinate, Doug. Ein bisschen präziser, bis auf die Sekunde, dank Google. Kennst du nicht? Gab's damals noch nicht. Wir haben's auf dem Bildschirm. Geografischer Breitengrad 40 Grad, 42 Minuten, 42 Sekunden Nord. Geografischer Längengrad 74 Grad, 0 Minuten, 45 Sekunden West. Ein Grundstück, das 1946 in New York bekannt war als X City und das an Manhattans Ostgrenze wirtschaftlichen Gewinn versprach.
Ich hab's gestiftet. Wer sind Sie, Sir? John D. Rockefeller Jr. Ist mir eine Ehre, Mr. Hammershirt. Haben Sie denselben Tunnel genommen? Es gibt da einen Salonwagen für VIPs. Das Umsteigen ist von da aus ein bisschen bequemer.
Und wahrscheinlich ist das Bier da noch kalt.
Wir dürfen vorstellen, Hammershirt, Rockefeller. Der eine 1905 geboren, der andere 1874. Der eine 1961 gewaltsam ums Leben gebracht, als Opfer der Kartelle. Der andere ein Jahr zuvor friedlich aus dem Leben geschieden, als Ikone derselben und mit wirksamem Nachlass Rockefeller Bank, Rockefeller Stiftung, Rockefeller Universität etc. etc.
Vergessen Sie bitte nicht den Rockefeller Forest im Humboldt Redwood State Park, abgesehen von vielen anderen Landstücken, die ich gestiftet habe für so manchen Nationalpark in meinen Vereinigten Staaten von Amerika. Ich meine, ich war damals schon einer mit einem grünen Finger. Wie gern wäre ich in Ihren Parks gewandert, Sir. Grand Teton, Acadia, Great Smoky Mountains, Yosemite, Jennadon,
vielleicht sogar zusammen mit Ihnen? Haben Sie es mal versucht?
Nun, Wandern ist nicht gerade eines der Talente, die mir mein Vater in die Wiege gelegt hat. Ich meine, als jemand, der für den Beginn des industriellen Zeitalters den Schmierstoff lieferte, um zu wandern, muss man in meinen Vereinigten Staaten von Amerika erstmal Auto fahren. Also habe ich den John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway gestiftet, den Highway, der den Yellowstone National Park mit dem Grand Teton National Park verbindet.
Entschuldigung, als Ihr Herr Vater seinerzeit in Pennsylvania das Ölgeschäft entdeckte, in den 70ern und in den 80ern des vorvorigen Jahrhunderts, da gab es noch keine Highways, keine Tankstellen für Autos, weil es gab noch nicht mal Autofabriken.
Mein Vater hat der Welt das Licht gebracht. Als ich geboren wurde, da sah ein amerikanischer Reisender in den antiken Wohnstätten von Ninive und Babylon Laternen flackern, die Kerosin verbrannten. Das Produkt von Vaters Standard Oil.
Ninive und Babylon, na alter Schwede, was klingelt da in deinem humanistischen Bildungsreservoir?
Mesopotamien, älteste Darstellung eines Rades auf einem Flachrelief von Ur. Ninive, am linken Tigrisufer, Hauptstadt des Assyrerreiches, zerstört 612 vor Christus durch Babylonier und Meder. Babylon, am alten Euphratlauf, sein Stadtgott Marduk wurde in ganz Vorderasien verehrt. Nebukadnezar, die babylonische Gefangenschaft der Juden. Belsazar und die Schrift an der Wand, das Menetekel.
Kennen Sie sicherlich, Mr. Rockefeller?
Buch Daniel, Kapitel 5. Unsere Familienbibel war frühe Pflichtlektüre, wissen Sie. Und ich mag die Geschichte, wie sie der deutsche Dichter Heine in seiner Ballade erzählte, wenn die Anwesenden einverstanden sind.
Mal ein Gedicht nicht aus deiner Feder? Nur zu, Dank!
Die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht. So klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut im Wein. Erwuchs ihm kecker Mut, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, der Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück, er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt. Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand, und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir könnt ich auf ewig hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang, das gellende Lachen verstummte zumal. Es wurde leichenstill im Saal. Und sie, an weißer Wand, da kam's hervor, wie Menschen, und schrie an weißer Wand Buchstaben von Feuer, und schrie und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblass.
die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.
Da hat ihr Heine aber das Wesentliche ausgelassen, seltsam für einen Juden.
Wache doch, Sie kennen's ja aus Ihrer Bibel. Tatsächlich wurde das Menetekel übersetzt und gedeutet von einem Juden. Zum besseren Verständnis für die weniger Bibelkundigen unter den Anwesenden. Daniel war ein von Jerusalem nach Babylon verschleppter jüdischer Prophet. Er hatte diesem König schon früher Träume gedeutet und genoss daher hohes Ansehen. Belsazar ließ also Daniel holen, damit der ihm die unbekannte Schrift auslege. Daniel kam wie befohlen, erkannte, dass es sich um aramäische Verben handelte und las vor: Mene, mene, tekel, uparsin. Er übersetzte sinngemäß: gezählt, gewogen und aufgeteilt. Dann erläuterte er die Worte, die der Gott der Juden an die Wand geschrieben hatte. Mene heißt so viel wie gezählt, weil die Tage deiner Herrschaft gezählt sind. Gott setzt ihnen ein Ende. Tekel heißt gewogen, und Gott hat dich für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Uparsin heißt aufgeteilt, und zwar unter die Meder und Perser. Dein Reich wird aufgeteilt werden.
Die Schrift an der Wand, Dack. Heine hat's gedichtet, Rembrandt hat's gemalt, Händel, Schumann, Rossini haben's vertont. Mr. Rockefeller hier hat's in der Familienbibel gelesen. Jeder scheint die Geschichte aus dem alten Babylon zu kennen. Was sagt es aber einem Geostrategen der neueren Schule? Wir haben da oben doch Radio oder sowas ähnliches. Und das ist doch bestimmt ein bisschen schlauer als das bei uns hier unten. Ich meine, das bei uns hier unten will uns ja weismachen, alles zu senden, was die Welt bewegt. Ihr da oben erfahrt doch wohl hier, wer die Welt bewegt, oder?
Ninive und Babylon, Ruinen im Zweistromland, schon zu meinen Zeiten bekannt als Irak. Und wenn's mich nicht 1961 im Kongo erwischt hätte, dann vielleicht am Persischen Golf. Im selben Jahr erhob ein irakischer Revolutionsrat schon einmal Ansprüche auf Kuwait.
Treffer! Wären's nicht schon Ruinen gewesen, Mr. Rockefeller? Ihre Vereinigten Staaten von Amerika hätten das schon klein gekriegt. Übrigens ohne den Segen des bislang vorletzten Nachfolgers in deinem Amte, Dank. Das wollen wir gerne festhalten. Doch der zeigte sich nicht so widerspenstig wie du damals in der Kongo-Affäre. Ihn hat man der Welt als Pensionär erhalten. Regie, hallo, Auftritt!
Bin ich der da? Wer da? Der da? Oder die da?
Der Tassara Express fährt weiter durch die Weltgeschichte in der nächsten Woche zur selben Zeit und im Internet unter www.radiobridge.net. Ich bin Klaus-Jürgen Schmidt, der Weichensteller.